Wir selber müssen immer wieder die Perspektive ändern. Begreifen, dass Jesus zu uns sagt, hey, ich gebe dir lebendiges Wasser und es erfüllt die Sehnsüchte, die du wirklich hast.
Herzlich willkommen bei Erbaut.
Ja, du hast heute wahrscheinlich nur auf diese Folge geklickt, weil Sex im Titel steht. Aber das haben wir uns auch genauso gedacht und darum soll es heute gehen. Wir wollen darüber sprechen, ja, was hat Gott sich bei Sex gedacht? Was hat unsere Gesellschaft draus gemacht? Was haben wir draus gemacht? Darum soll es heute gehen.
Spannendes Thema. Mhm.
Ja, und allgegenwärtig. Also uns begegnet es ja irgendwie überall.
Du kannst
also
im Alltag, nicht entkommen.
In der Werbung, in den Filmen, die wir heute von Hollywood bekommen und auch allen möglichen anderen irgendwie ja Formen des Lebens begegnet es uns immer wieder. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr aktuelles Thema.
Mhm. Boah, ich glaube, es ist das aktuellste Thema der ganzen Menschheitsgeschichte, oder? Du kannst dem Ganzen nicht entkommen. Zu jeder Zeit war es wichtig, du hast Prostitution, oder? Das älteste Gewerbe der Welt. Mhm. Verrückt.
Sex, Geld, Macht. Ja. Oh, ja. Die heilige Dreifaltigkeit.
Und ich meine, es ist ja nicht nur so, dass besonders in unserer Zeit das jetzt so richtig herausstechen würde. Ich glaube, es gibt schon Besonderheiten im 21. Jahrhundert, die das Thema nochmal ein bisschen anders aufpushen und noch irgendwie zentraler machen, auch für uns als Menschen. Aber ich denke mal, dass Paulus es damals auch schon kannte, wenn wir den ersten Korintherbrief lesen.
Tempel, Prostitution.
Hey, dann denkt man sich so, was war da denn ab? Also,
sie waren schon auch sehr wild unterwegs, das ist nicht nur heute der Fall.
Und vor allem, dass man das, also für uns ist das ja so unverständlich, die Kultur, dass man das damals, das Paulus das einfach klarstellen musste. Ey Leute, das geht nicht. Ja? Und damals war das ja, ey.
Wenn du dir die antike Kultur anschaust, hey, da war Sex einfach komplett frei, oder? Du hattest zwar deine Ehefrau, die war da, um Nachkommen zu zeugen, um deine Nachkommenschaft zu sichern, aber sonst hast du dich halt rumgetrieben als Römer. Das war überhaupt kein Problem.
Mhm. Ja, und auch, also, ich sag mal, das ist ja wirklich ein Thema, darüber haben wir ein bisschen vorher geredet, dass wir einen Mittelweg brauchen, ne, zwischen dieser Askese, diesem Tabuthema und dieser Vergötzung, so haben wir es einfach genannt, dass die Bedeutung von Ehe, Sex einfach so hoch angepriesen wird, dass du einfach denkst, als Teenager, als 12-jähriger Junge, wie komme ich da dran?
Ja, entweder es ist schrecklich, oh mein Gott, ich muss mich davon fernhalten, oder es ist so, wow, ich muss es haben, so, sonst bin ich kein ganzer Mensch. Und ich muss sagen, ich bin gar kein Fan, weder von dieser extremen Erhöhung noch von der Abwertung von Sex. Weil, ey, die Bibel ist nichts für Brüder, oder? Du hast das Hohelied, du hast Paulus, der wirklich offen darüber schreibt, der dieser Realität ins Auge schaut.
Ehrliche Pflicht.
Ja, ey, Gott gebietet Sex. Wie genial ist das denn? Er hat es geschaffen und er will, dass wir das ausführen.
Und zugleich würde ich aber sagen, sehen wir in der Bibel schon einen Umgang damit, der es ehrt, der Geschlechtsverkehr in der Ehe heiligt, also als was Besonderes hält. Und das ist auch sehr spannend, gerade im Alten Testament, wenn wir uns mal ein bisschen da umschauen, dann wird es auch mit einer Art gesunden Charme irgendwie behaftet, dieses Thema. Es gehört in die Ehe, es gehört zwischen Mann und Frau. Ja. Es ist was Schönes und Gefeiertes und zugleich aber nichts, was der Öffentlichkeit irgendwie preisgegeben wird, wie es heute ja so normal geworden ist. Und ich glaube, das ist die Spannung, die du vorher eigentlich so irgendwie aufzeigen wolltest, Simon, dass wir uns zwischen diesen zwei Extremen bewegen, als Christen oftmals. Und du hast es vor, jetzt gerade irgendwie mit Ehe verbunden. Wir sollten das vielleicht genauer definieren. Es geht vor allem darum, um diese Vorstellung, sexuelle Befriedigung ist das größte Lebensziel. Davor sollten wir uns bewahren. Und für viele Christen ist dann dieser Gedanke, okay, ich muss in die Ehe, damit ich das so bald wie möglich bekomme. Und darum wollen wir heute ein bisschen drehen und darüber reden.
Ja, und ich kenne oft dieses Denken, was viele hatten, was ich auch, würde ich sagen, eine Zeit lang hatte, so als Teenager, so 16 rum oder so, einfach das Ziel zu haben, heiraten zu wollen, um dann später die scheinbar größte Quelle und Zufriedenheit, Sex genießen zu können. Ne?
Da siehst du ja schon das Problem, ne? Du gehst die Ehe nicht ein, um das durchzuführen oder das zu verwirklichen, was Gott sich dabei gedacht hat, sondern du gehst die Ehe ein, um dich selber in Sex zu verwirklichen. Ja. Und das ist, ich glaube, eins der größten Probleme unserer Gesellschaft heute. Sex wird zu einem Mittel der Selbstverwirklichung. So, wenn du keinen Sex hast, bist du kein kompletter Mensch. Das ist das, was dir verkauft. Mit dir stimmt irgendwas nicht.
Und das ist ja, so interessant, das, was du sagst, es wird der biblische Maßstab von Männlichkeit wird einfach komplett umgedreht. Ne? So dieses, ey, du bist nur männlich, du bist ein Mann, wenn du Sex hast, ne? Oder später auch, noch extremer gesagt, wenn du dir jede Frau holen kannst, die du haben willst.
Ne.
Ich habe irgendwie gerade so den Eindruck, dass wir einfach alles jetzt in diesen Topf werfen.
Ja, natürlich.
man sieht einfach, dieses Thema ist top aktuell und hängt so viel mit zusammen. Ich glaube, wir hatten ja gerade schon dieses Kernthema, was wir heute anschauen wollen. So diese Herausforderung, Sexualität, sexuelle Befriedigung nicht als das absolute Ziel zu sehen, wie du es gerade beschrieben hast. Nicht in dieser Vorstellung gefangen zu sein, wenn ich nur diese sexuelle Befriedigung habe, dann bin ich ganzer Mensch.
Ja.
Dann erst habe ich vollkommene Erfüllung bekommen oder dann erst bekomme ich sie wirklich. Und ich glaube, davor sollten wir uns schützen. Und deswegen reden wir auch heute darüber, über dieses Thema.
Das ist halt auch eine Riesengefahr. Wenn du so denkst, dann machst du am Ende Sex zu deinem Gott.
Mhm.
Und dann hast du dir einen wahrhaft mächtigen Götzen erschaffen.
Mhm.
Und ich denke, das ist eine Gefahr, die immer besteht. Also gerade in unserer heutigen Zeit, in der uns das immer wieder irgendwie verkauft wird, diese Vorstellung, dieses, du bist Mensch, wenn du deine sexuellen Begierden auslebst.
Mhm. Ja. Und ich bin da komplett drauf reingefallen. Ne? Also ich war lange Zeit sehr freisexuell unterwegs, würde ich sagen. Und ich dachte so, hey, wenn ich das endlich habe, dann werde ich zufrieden sein, dann werde ich erfüllt sein. Und du denkst so, okay, wenn ich das frei ausleben kann, wenn ich Optionen habe in meiner Partnerwahl, dann bin ich frei.
Hm.
Und dann kann ich tun, was ich will und bin endlich das, was ich immer sein sollte. Hm. Aber hey, du hast Sex und du bist danach genau das gleiche Würstchen, das du davor warst. Es ändert sich gar nichts.
Mhm.
Das ist witzlos. Mhm. Und du wirst immer gebundener.
Ja, also es ist sobald wir eine Sache zu unserem Gott machen, zu unserem Götzen, dann werden wir was bezahlen müssen. Und dein Bericht beschreibt das so schön, glaube ich. Man steht am Schluss leerer da, als man eigentlich gekommen ist.
Yeah.
Und hat sich eigentlich mehr davon erhofft, als es wirklich geben kann.
Mhm.
Und der Grund dafür ist, dass es nicht der richtige Rahmen ist, in dem es geschieht, und dass man mit einer falschen Erwartungshaltung, mit dem falschen Ziel dran geht. Und so wird eine gute Sache, die Gott gut geschaffen hat, auf einmal verkehrt zu so einer schlechten Sache, die uns Kraft raubt und die Freude an Gott und auch an unseren Mitmenschen.
Mhm. Ja, im Grunde genommen trinkst du ja Salzwasser und wirst immer durstiger.
Ja, das ist ein gutes Bild.
Diese tiefe Sehnsucht, sie wird einfach nicht gestillt. Und du denkst, okay, ja gut, wenn ich jetzt nur den richtigen Partner habe, wenn ich endlich wieder noch besseren Sex habe, wenn ich noch verrücktere Sachen ausprobiere, dann wird mein Hunger gestillt, dann wird dieses tiefe Loch endlich gestopft. Aber du schaufelst in ein bodenloses Fass.
Und ich denke, wir können jetzt in Gottes Wort mal schauen und nachsehen, hey, was hat Gott dazu zu sagen zu unerfüllten Sehnsüchten und die Antwort, die Jesus uns gibt. Und dafür wollen wir in Johannes 4 springen. Simon liest uns die Stelle kurz vor, und zwar ab Vers 10, Johannes 4 bis Vers 14.
Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch ein Eimer, entgegnete sie. Und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle.
Das ist so eine starke Textstelle.
Hm.
Wenn man sich mal damit beschäftigt, worum geht's hier, was passiert hier gerade? ganz kurz zu dem Kontext, zu der Geschichte, die dort gerade erzählt wird. Jesus ist mit seinen Jüngern in Jerusalem gewesen. Und er will nach Galiläa in den Norden des Landes und muss in Samarien vorbeikommen. Also er ist dort mit den Jüngern unterwegs. Eigentlich wären die Juden damals nicht dort durchgegangen. Aber er musste dort lang gehen, lesen wir in Kapitel 4. Also Gott bereitet hier etwas ganz Besonderes vor. Er bereitet eine bestimmte, ja, wirklich Situation vor, damit Gott dieser Frau an diesem Brunnen begegnet. Und er ist dort am Brunnen, seine Jünger gehen in die Stadt und diese Frau kommt dorthin und er spricht sie an und fragt um Wasser aus diesem Brunnen, weil er durstig war nach der langen Reise. Und sie bietet ihm das an und im Gegenzug aber bietet er ihr lebendiges Wasser an. Und sie versteht erstmal gar nicht, worum es geht. Sie weiß gar nicht, was er will von ihr. Sie versteht nicht, wie er ihr Wasser geben kann. Er hat ja gerade erst darum gefragt. Er hat gerade erst sie darum gefragt, ob sie ihm das geben kann, was er braucht. Und er bietet ihr aber was an, was sie noch gar nicht checkt. Sie versteht gar nicht, worum es geht. Und das ist spannend, weil wir dürfen davon lernen oder wir sehen in dieser Geschichte, dass Jesus uns auf Bedürfnisse hinweist, für die wir oftmals blind sind. Und ich denke gerade,
die tiefer in uns drin sind.
Ja, es ist so krass, wie Jesus mit ihr umgeht. Er führt sie Schritt für Schritt zu dem eigentlichen lebenserfüllenden Bedürfnis, was sie gar nicht gesehen hat.
Er führt sie tiefer in den Brunnen, als der Brunnen da eigentlich.
Und sie sucht gar nicht danach. Sie will Wasser haben, was sie trinken kann, aber er will ihr anderes, lebendiges Wasser anbieten. Und das ist die erste Sache, die, glaube ich, so genial ist an dieser Geschichte, die wir hier berichtet haben, dass Jesus ihr zeigt, hey, du hast in deinem Leben etwas, was Erfüllung braucht und ich zeige dir erstmal, du brauchst es und ich kann es dir aber auch geben, ich kann dir die Erfüllung geben. Und wir lesen dann weiter, dass Jesus ihr das anbietet, sie versteht es nicht und er beschreibt dieses Wasser. Und es wird nachher eigentlich genauer erklärt, dass es eigentlich der Heilige Geist ist, den er ihr geben und anbieten will. Und dieser Heilige Geist soll sie so erfüllen, dass die tiefsten Bedürfnisse ihres Wesens, ihres Seins erfüllt sind. Und dass sie nie wieder durstig wird. Und es wird offensichtlicher, wenn wir danach in der Geschichte weiterlesen und Jesus sie darauf hinweist, dass sie ihre Bedürfnisse immer wieder durch ihre Männer erfüllt hat.
Und das ist ja auch interessant. Also Jesus sagt ja, geh, rufe deinen Mann. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Und er sagt, ja richtig, weil du hast mehrere Männer. Und den du jetzt hast. Also sie hatte auch nicht genug mit einem Mann, sondern sie hat versucht mehr. Das, was Thomas vorhin beschrieben hat, es war Salzwasser. Und trotzdem merkt sie selbst nicht. Es ist interessant. Sie hat trotzdem diesen Blick nicht. Okay, stimmt. Also eigentlich läuft da was falsch.
Sie versucht halt mit natürlichen Mitteln was zu stillen, was nur übernatürlich gestillt werden kann.
Genau. Ja. Und in ihrem Leben, Jesus zeigt ihr, in ihrem Leben haben diese Männer, in welcher Beziehung sie auch immer standen, den Platz eingenommen, den eigentlich nur Jesus einnehmen kann. Und den nur Gott ausfüllen kann. Und ich glaube, jetzt versteht ihr langsam, wieso wir diese Geschichte genauer anschauen. Und zwar aus dem Grund, weil sexuelle Erfüllung oftmals genau diesen Platz in unserem Leben einnimmt.
Ja.
Und Jesus sagt zu uns, hey, ich gebe dir Wasser, das dich niemals wieder durstig werden lässt. Und in dem Sinne ist diese Botschaft auch eine Botschaft für uns.
Ja, bildlich gesprochen, also jetzt in dem Fall jetzt auf Beziehung, Sexualität und so weiter bezogen, aber auch allgemein, dass wir einfach vor einem Brunnen sitzen und die ganze Zeit immer und immer wieder dahin laufen müssen. Ja.
Wir ziehen immer wieder Wasser hoch und wir meinen, dieses Mal wird es reichen.
Ja.
Dieses Mal wird es mich länger zufriedenstellen.
Ja.
Aber es ist einfach nicht.
Ja.
Es ist es einfach nicht.
Und gleichzeitig auch hier eine Sache, vielleicht eine Anwendung, dass wir das evangelistisch nutzen müssen. Na, dass wir hier diese Dimension sehen müssen, dass Jesus die Leute in ihrer Sehnsucht anredet. Und ich weiß nicht, ob wir heute in einer sexualisierteren Gesellschaft leben als die Frau damals, aber wir sollen die Leute dort ansprechen. Mhm. Das heißt, wenn dein Arbeitskollege, wenn dein Klassenkamerad dir von den letzten One-Night-Stand berichtet, dann kannst du ihnen sagen, dass du etwas kennst, was seinen Durst wirklich stillt, mhm. was seinen Durst für immer stillen wird und dass du das hast. Na? Mhm.
Das ist eine richtig gute Anwendung, Simon. Weil wir die Leute auch im gleichen Sinne wie Jesus darauf hinweisen, was sie eigentlich wirklich brauchen. Mhm. Genauso wie die Frau nicht verstanden hat, dass sie eigentlich dieses lebendige Wasser braucht. Es ist nicht das trinkbare Wasser, was sie braucht, sondern sie braucht lebendiges Wasser, das sie wirklich erfüllt. Und diese Sehnsucht, die sie immer wieder versucht hat zu stopfen mit Beziehungen zu Männern, dass das erfüllt sein muss von Jesus und dem Heiligen Geist, den er denen schenkt, die an ihn glauben.
Mhm. Wir müssen das anbieten, wonach der andere noch nicht mal gefragt hat.
Genau.
Nicht mal auf die
letzten wäre. Endes ist es genau das.
Und sicher am Ende wirst du dafür höchstwahrscheinlich sehr, sehr komisch angeschaut, in vielen Fällen. Mhm. Aber hey, also wenn ich jetzt zurückschaue, viele von den Leuten, mit denen ich damals unterwegs war, hey, die hatten eine Sehnsucht, die war nicht zu stillen. Mhm. Und die, genau diese Leute brauchen diese Botschaft. Weil die haben die Erfahrung gemacht, hey, ich begebe mich immer wieder da rein, ich suche mir immer wieder was Neues, jemand Neues und am Ende hat sich doch nichts geändert.
Mhm. Ich erinnere mich an einer Story, einer meiner Klassenkameraden früher, das war interessant. Wir hatten auch immer wieder, er hatte halt voll die Sehnsucht nach einem Partner und dann war er halt auch auf diversen Seiten oder Apps, Tinder und wie das ganze Zeug heißt unterwegs. Und er hat mich gefragt, hey Simon, was ist mit dir denn los? Ne? Wieso kümmerst du dich nicht darum? Was suchst du nicht danach und so weiter? Das war ein paar Jahre her und ich wusste einfach, okay, ist einfach nicht dran. Ne? Und dann, paar Jahre später, das ist sehr interessant, hat mir diese Person gesagt, nach x Beziehungen, also langsam verstehe ich, was ihr Christen meint mit kein Sex vor der Ehe. Das ist einfach ja. ethisch, dich einfach dich ruhiger macht und so weiter auch, ne? Und wie selbst, also das hat mich echt bewegt, weil man selbst kämpft als Teenager, glaube ich, auch immer wieder damit und denkt so, okay, Gott gibt mir hier eine Leitplanke, die ich einfach nicht checke.
Nicht auszuhalten.
Ja. Ja, genau, nicht checke, aber irgendwann mal schaust du zurück und merkst, wow, ne? Und wenn es nachher in deiner Beziehung ist oder auch nicht, ne, was auch überhaupt nicht das Ziel sein muss unbedingt, merkst du einfach, ey, Gott hat mich vor Salzwasser bewahrt. Mhm. Ne?
Und hey, wir wollen es nochmal klarstellen, das ist bei allen Dingen so. Mhm. Das ist nicht nur Sex oder irgendwie die sexuelle Erfüllung, auf die das zutrifft. Das ist jeder Götzen
ja.
in unserem Leben, der uns etwas verspricht, aber es nicht halten kann. Mhm. Und ich denke, das müssen wir uns bewusst machen. Wir reden heute über dieses Thema Sex, weil es so relevant ist, weil es ein sehr großes Thema ist, nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch in unseren Gemeinden und auch in unserem eigenen Leben. Und da müssen wir, da dürfen wir uns nicht irgendwie zu schnell rausnehmen. Es hört sich so an, als wären da draußen halt die Leute irgendwie so die Unglücklichen und die haben halt die Probleme damit. Aber wir selber müssen immer wieder die Perspektive ändern. Begreifen, dass Jesus zu uns sagt, hey, ich gebe dir lebendiges Wasser und das erfüllt die Sehnsüchte, die du wirklich hast.
Ich fand es einfach nur als Ermutigung, weiß nicht, ob das gerade reinpasst, aber letztens von Timothy Keller habe ich eine Predigt übers Gebet gehört und dort sagt er, wenn du nicht das bekommst, was du bittest, und dort nimmt er das Gleichnis von dem Vater, der seinem Kind kein Skorpion gibt, wenn er um Brot bittet, dort sagt er, dann kann es sein, dass du einen Skorpion bittest. Ne? Und es kann sein, dass du einfach gerade nicht das bekommst, weil es einfach nicht gut für dich ist. Ja. Ne? Auch so einfach auf diese Hinsicht, ey, du wünschst dir eine Beziehung, du wünschst dir einen Partner, was Gott uns gegeben hat, weil wir voll in diesen Gemeinschaftsaspekt geschaffen sind, haben wir mal in einer Folge erzählt. Aber es kann sein, dass Gott dir einfach zeigen will, Simon, das erfüllt dich gerade nicht.
Und da gilt es einfach zu vertrauen, hey, Gott ist gut und er ist der gute Vater, der weiß, was was ich brauche. Und wenn ich genau dieselben Informationen hätte, die er hat, mhm. dann würde er mir das in der Situation, dann würde ich mir das in der Situation auch nicht geben. Mhm. Das, wie du sagst, ich würde mir dann selber nicht diesen Skorpion geben, wofür ich vielleicht einfach überhaupt nicht bereit bin. Mhm. Und gerade auch was hey, angeht, die Leitplanken der Ehe, oder? Damit hatte ich ein Riesenproblem, nachdem ich zum Glauben gekommen bin. Ich konnte es nicht verstehen. Ich habe gesagt, okay, ich will mich da drunter stellen, ich will darauf vertrauen, dass das gut ist. Mhm. Aber mir hat es wirklich geholfen, einfach zu erkennen, hey, Sex wie Sex ohne Ehe ist so wie ein Essen zu genießen, ohne es runterzuschlucken. So, du willst den Geschmack haben, aber du willst nicht alles, was dazugehört. Die Nährstoffe und alles, was du in dich aufnimmst. Mhm. Du genießt den Geschmack und dann spuckst du es wieder aus. Mhm. Das ist ein Bild von C.S. Lewis, was mir da echt weitergeholfen hat.
Mhm. Stark.
Mhm. Und vielleicht auch eine Sache, wenn du vielleicht einfach gerade in einer ganz anderen Situation bist, einen Partner hast, in einer Beziehung bist, das wollen wir auch klarstellen. Ey, es wird eure Beziehung nicht besser machen und überhaupt nicht glücklicher machen, wenn ihr vor der Ehe gemeinsam miteinander schlaft. Ne? Mhm. Also das ist wichtig, weil also dieses Denken, diese Lüge, von der Marius geredet hat, Satan wird uns versuchen, in jeden unserer Lebensbereiche einfach einzureden. Und wenn wir gerade in so einer Situation stehen, dann wollen wir euch ermutigen, ey, Gott legt Segen darauf, ne? Gottes Verheißung legt darauf. Das, was er uns gibt als guter Erfinder von Ehe, von Sexualität, wenn wir das richtig anwenden, ne? Dann ist es einfach weise und wird uns glücklich machen.
Mhm. Ja, das kann ein Teil davon sein, was einfach zu einem Leben als Geschöpf in Gottes Ebenbild dazugehört. Ne? Ob es uns am Ende glücklich machen wird, das sei mal dahingestellt.
Mhm. Also dann würde ich sagen, fassen wir das mal zusammen. Wir haben jetzt schon lange geredet. Ihr habt gemerkt, das ist so ein Thema, wo wir einfach alle drauf losgeredet haben. Und die gemeinsame Linie jetzt nicht so sehr da war, aber wir hoffen.
Ich glaube, da waren gute Gedanken.
Da waren gute Nuggets drin. Ja.
Natürlich, da
muss ich rauspicken.
Und wirklich jederzeit, also natürlich ist unser Wunsch, dass ihr erbaut werdet dadurch. Ne? Dass es euch ermutigt, dass das nicht einfach Anklage ist, sondern Evangelium verbindet. Und genau, wenn ihr Fragen habt weiter dazu, wenn wir Sachen haben, die unklar formuliert waren und so weiter, ey, schreibt uns eure Fragen, wirklich, wir wollen darauf eingehen.
Wir haben unter den Podcast-Folgen so eine richtig coole Funktion mit: Hast du noch Fragen oder Anmerkungen oder Rückmeldungen?
Das jetzt richtig professionell unterwegs.
Wir hatten das, einer hat es schon benutzt, also Leute, folgt dem guten Beispiel.
Sehr gut.
Folgt dem Vorbild. Und ich fasse es kurz nochmal zusammen, so die Hauptaussagen. Sex ist nicht dein Gott. Es ist nicht das, was die Erfüllung gibt und was auch nicht den Platz von Gott einnehmen sollte. Sex stillt nicht deinen Durst. Diese innersten Sehnsüchte, die wir natürlicherweise haben, sie können nur von Gott gestillt werden. Und als letztes einfach diese Ermutigung: Kauf nicht diese Lüge, dass du erst dann glücklich bist, wenn du diese sexuelle Befriedigung erlebst, wenn du das endlich haben kannst. Mhm. Das ist ein leeres Versprechen und folgt nicht dem, sondern folgt den Heißungen Gottes. Nimm seine Perspektive ein und lass dich von Gottes Wort immer mehr formen und prägen.
Der Götze hält nie, was er verspricht.
Amen. Genau das. So ist es. Wir sagen auf Wiedersehen und wir hören uns das nächste Mal.